Propagandatrupp. Der Kommandeur der deutschen 1. Luftwaffendivision, Generalmajor Walter Jertz, war während des Kosovo-Krieges zeitweise der Sprecher des militärischen Bündnisses. Er gestand gegenüber der Neuen Züricher Zeitung ein, bei dem Bemühen, breites Verständnis für die Operation Allied Force zu schaffen, habe die NATO versucht, die Medien, wenn immer möglich, zum eigenen Vorteil zu nutzen, ohne sie dabei zu manipulieren. Um kein ungünstiges Bild in der Öffentlichkeit entstehen zu lassen, habe man sich bezüglich Einsatzverfahren und Wahl der Waffensysteme Restriktionen auferlegt. Nach seinen Angaben befand sich die NATO in einem ständigen Wettlauf mit der frühmorgendlichen serbischen Information über Fernsehen und Internet. Den von Belgrad ausgestrahlten, emotional gefärbten Aufnahmen von Toten und Schwerverletzten habe man am Nachmittag zumeist nur nüchterne, von Kampfflugzeugen aufgenommene Videosequenzen zerstörter Häuser gegenüberstellen können. Einige Sätze weiter gab der ehemalige NATO-Sprecher zu, dass die NATO im Kosovo-Krieg nach einigen Kriegswochen selbst mit psychologisch wirksamen Bildern gearbeitet habe. Eines der Ziele sei es gewesen, die dauernde Präsenz des amerikanischen Fernsehsenders CNN in Brüssel unter allen Umständen sicherzustellen. Jetzt gestand ein, dass die NATO anfangs improvisieren musste und auf den Medienkrieg nicht umfassend vorbereitet war. So habe man die Informationsflut über E-Mail zu Beginn des Krieges sträflich unterschätzt. Peter Goff schreibt zum Kosovo-Krieg in dem von ihm herausgegebenen Buch »The Kosovo News and Propaganda War«: Die Schlacht konnte in den Schützengräben der öffentlichen Meinung gewonnen werden. Beide Kriegsparteien wischten unbequeme Informationen unter den Tisch, betrogen und täuschten, um die Gunst des Publikums zu gewinnen. Im Kosovo-Krieg wurde der Spruch »Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin« abgewandelt in »Stell dir vor, es ist Krieg und der Fernseher ist kaputt«. Während auf dem Balkan die Waffen sprachen, herrschte im Fernsehen der Kampf der Bilder. Nicht ganz zu Unrecht fragte der Spiegel vor diesem Hintergrund am 31. Mai 1999, wie telegen sind Flüchtlinge? Denn die optischen Schwerpunkte schwankten zwischen zwei Schrecken, NATO-Ruinen gegen Flüchtlingswellen. Einer, der hinter den Kulissen fleißig dabei half, das vermeintlich schlechte Image der NATO während des Krieges aufzupolieren, war der Sprecher des britischen Premierministers Tony Blair, Alastair Campbell. Der rüde Schotte, der Journalisten schon mal als Wichser titulierte, war einer von jenen, die als Meinungsmacher engagiert wurden und dafür Sorge zu tragen hatten, dass die eintönigen NATO-Nachrichten aufgepeppt wurden. Campbell galt als führender Kopf der Media Strategy Group, der neben ihm auch die LEC-Sprecherin Catherine Colonna, der Bonner Regierungssprecher Uwe Carsten Haie und Joe Lockhart vom Weißen Haus angehörten. Sie schufen am 17. April 1999 das Media Operations Center, MOC, in Brüssel, zuständig für Präsentationsstrategien und die Grundlinie des NATO-Sprechers. Offiziell wollte der Propagandatrupp den überforderten NATO-Sprecher Jamie Scheer unterstützen. Inoffiziell sollten Nachrichten gefiltert werden. Aus der Sicht der Europäischen Union war es ein angenehmer Nebeneffekt, dass Scheer zugleich teilweise durch die Hintertür entmachtet wurde. Schnell war NATO und EU klar geworden, dass 19 europäische Verteidigungsminister, ebenso viele Außenminister und Regierungschefs sowie hunderte Militärs wild durcheinander plapperten und mit ihren Kommentaren alle Schattierungen der möglichen Meinung repräsentierten. Um das Durcheinander abzustellen, wurden Leute wie der Hobby-Dudelsack-Pfeifer Campbell hinter den Kulissen aktiv. Der Spiegel schrieb am 17. Mai 1999 über die seltsame Public Relations Agentur: Das MOC arbeitet in mehreren Zellen. Eine wertet Zeitungen, TV-Sendungen und Tickermeldungen aus. Eine hält Kontakt zu den Militärs. Eine andere feilt an den Stellungnahmen der hochrangigen Soldaten aus dem NATO-Hauptquartier in Mons bei Brüssel. Das Herzstück des War Rooms ist die Planning and Coordination Unit, wo die Master Messages für die täglichen Briefings ausgearbeitet werden. Leute wie der Clinton-Berater Jonathan Prince und der ehemalige Financial Times-Journalist Bernard Gray geben in diesem Stimmungslabor den Ton an. Unruhig werden die MOC-Profis bereits, wenn der britische Economist in einem Leitartikel den verpfuschten Krieg geißelt. Nervös werden sie angesichts der weniger schmeichelhaften Kriegschronik in Le Monde. und alarmiert sind sie, wenn selbst ein deutsches Kabinettsmitglied mittlerweile schimpft, die Militärs haben fantastisch versagt. Im MOC gaben Briten und Amerikaner den Ton an. Auch 5 Deutsche, Franzosen und Holländer waren integriert, nicht jedoch die Italiener. Was hinter den Kulissen geschah, verdeutlicht eine vertrauliche Zusammenfassung der MOC-Hauptstadtkonferenz vom 11. Mai 1999. Damals kam LEC-Sprecherin Colonna auf die steigenden Zweifel am Sinn des Krieges in der französischen Öffentlichkeit zu sprechen und fragte: Kann das MOC mit Artikeln helfen, um sie in französischen Medien zu platzieren? Im Mittelpunkt der Berichterstattung sollte künftig vor allem Flüchtlinge, echte Militärerfolge und Gräueltaten der Serben stehen. Dem deutschen General Jertz gefiel es offenkundig nicht, täglich Texte präsentieren zu müssen, die von der Propagandaabteilung MOC redigiert worden waren. Der Spiegel zitierte Kameraden des Karlsruher Luftwaffendivisionskommandeurs mit den Worten: Jertz schwitze jeden Tag Blut und Wasser, wenn er auf den öffentlichen Grill der Pressekonferenz müsse, um die Texte zu verlesen. Kempels Brüsseler Meinungsmacher faxten zugleich an jedem Vormittag an die Hauptstädte eine Morning Message, die manchmal mit den Worten begann: Heute Morgen sollte klar sein.